Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Ihre Andrea Marti. Scott Hahn, ein protestantischer amerikanischer Theologe von unserer Zeit, und seine Frau Kimberly beschreiben im Buch «Unser Weg nach Rom» ihr jahrelanges Ringen um den katholischen Glauben bis zur Konversion. Schritt für Schritt tasteten sie sich in der Bibel vor und fanden in unzähligen Schriftstellen die Lehre der katholischen Kirche vollumfänglich bestätigt. Auch durch viele Glaubensgespräche stießen sie auf neue Argumente für die katholische Lehre. Das Zeugnis hat ein großes Echo hervorgerufen, und dies nicht nur auf katholischer Seite, sondern es hat vielen Menschen geholfen, falsche Auffassungen der katholischen Kirche zu korrigieren und hat sogar viele Menschen wieder zurück in die Kirche geführt. Die Theologin Frau Dr. Helga Böse aus Bonn schaut mit uns die Konversion und den Weg von Scott und seiner Frau Kimberly an. Heute ist der zweite und letzte Teil der zwei Sendungen. Und so begrüße ich Frau Dr. Helga Böse ganz herzlich und wir freuen uns auf Ihr Referat der Konversion von Scott und Kimberly Hahn.
Grüß Gott. Wir hatten für die Hörer, die letztes Mal dabei waren, gesprochen von dem Freund der Hahns, Gary Matatic, der Scott auf den rechten Weg zurückführen wollte oder sollte. Denn Scott war ja hatte keineswegs die Absicht, katholisch zu werden. Es geschah dann aber, dass er auch im Lauf der gemeinsamen Studien von der katholischen Lehre ergriffen wurde, von ihrer Schönheit und Wahrheit. Kimberly war verzweifelt und entsetzt, denn sie war tiefer als Scott in der presbyterianischen Kirche verwurzelt. Ihr Vater und ihr Onkel waren Pastoren. Ihr Bruder studierte, um es zu werden. Und schließlich auch der Mann, den sie geheiratet hatte, hatte doch mit ihrem Einverständnis dasselbe Ziel angestrebt. Jetzt fanden die Eheleute zum ersten Mal nicht mehr zueinander. Zum ersten Mal brach der Austausch über Glaubensfragen, eine Grundlage dieser Ehe, zusammen. Kimberly fühlte sich verraten und weigerte sich schließlich, über die katholische Kirche auch nur zu reden. Sie versuchte, Zeit zu gewinnen und rang Scott das Versprechen ab, wenigstens nicht vor 1990 zu konvertieren. Das war 1985 und keiner von beiden ahnte, dass 1990 das Jahr von Kimberlys Konversion werden sollte. Vorerst aber verlor sie alle Freude an Gott. Selbst weitere Kinder wollte sie nicht mehr gebären, und doch blieb sie ihrem Mann zugewandt. Sie betete für ihn und sie bat weiterhin calvinistische Freunde, ihm zu helfen. In ihr selbst traten Dunkelheit und Verwirrung an die Stelle einer lebendigen Beziehung zu Gott. Eine Trostlosigkeit, die 5 lange Jahre anhalten sollte. Sie hat sich nicht erlaubt, darin zu versinken. Sie hat sich den Aufgaben des Alltags zugewandt. 1984 hatte sie ihren zweiten Sohn geboren. Sie kümmerte sich also um die Erziehung der Kinder. Sie leitete nicht weniger als 3 Bibelkreise, hatte den Vorsitz in der örtlichen Gruppe der Pro-Life-Bewegung zum Schutz ungeborener Kinder und gründete eine neue Lebensrechtsorganisation. Gerade diese Aktivitäten ließen sie aber immer schmerzhafter fühlen, was es für sie bedeuten würde, wenn Scott katholisch werden sollte. Denn dann würde sie ihren Traum vom Zusammenwirken eines Pastoren-Ehepaars begraben müssen. Die Lebensrechtsbewegung, in der sich beide engagierten, wurde für sie in dieser Zeit zu einem Ort besonderer Gnade. Inmitten der unausgesprochenen Ängste und der wachsenden Entfremdung bot sich hier ein verlässlicher Rest an gemeinsamer Lebensgrundlage, ein Boden, der nicht unter den Füßen wegbrach. Gott suchte aber auch unter Katholiken vorerst vergebens nach Gesprächspartnern. Wir sind in der nachkonziliaren Zeit. Ein Priester hatte für ihn den damals gar nicht so seltenen Rat: Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist es nicht ökumenisch zu konvertieren. Sie tun der katholischen Kirche einen größeren Gefallen, wenn sie einfach das bleiben, was sie sind. Und als Gott auf seiner möglichen Berufung in die Kirche bestand, erhielt er die eisige Antwort: Also wenn Sie jemanden suchen, bei dem Sie konvertieren können, dann sind Sie bei mir an der falschen Adresse. So bewarb er sich vorerst an einer katholischen Universität um ein Promotionsstipendium, um seine Kenntnisse zu vertiefen und dadurch mehr Klarheit zu gewinnen. Aber mit seiner Begeisterung für seine große Entdeckung, dass nämlich die katholische Lehre tatsächlich im Einklang mit der Bibel stand, stieß er auch dort kaum auf Interesse. Als er Kimberley erstaunt und enttäuscht erzählte, wie wenig Katholisches ihm in dieser katholischen Umgebung begegne, bemerkte sie ein bisschen zynisch: Vielleicht gibt es die Kirche, über die du liest, gar nicht mehr. Dann begannen die katholischen Gottesdienste, Scott in ihren Bann zu ziehen. Er nahm an ihnen teil in der Haltung eines distanzierten Beobachters, aber die uralten Formen der Liturgie entfalteten ihren Zauber und ihre Kraft, und allmählich öffneten sie in ihm ein neues Verständnis für das eigene Sein. In einer byzantinisch-katholischen Vesper überflutete ihn beim Anblick der Ikonen, beim Duft des Weihrauchs und dem Klang der Glöckchen und im Angesicht der vielen feierlichen Verneigungen das Bewusstsein seiner Leiblichkeit. Und er begreift, dass sein Leib geschaffen wurde, um den Herrn gemeinsam mit seinem ganzen Volk in der Liturgie zu verehren. Sie sehen keine Spur von Leibfeindlichkeit für ihn in der katholischen Kirche. Als ihm jemand einen Rosenkranz schenkte, griff er danach wie nach einem Rettungsanker, und trotz seiner protestantischen Vorbehalte gegen die Marienverehrung bat er die Mutter Gottes einige Male um Hilfe in seiner Glaubensnot, und dann vergaß er den Rosenkranz wieder. 3 Monate später merkte er plötzlich, dass die innere Hürde gefallen war. Maria, die Mutter der Kirche, ist auch seine Mutter. Und von nun an wurde der Rosenkranz zum täglichen Gebet. An einem Werktag ging er zum ersten Mal für sich allein in die heilige Messe, setzte sich aber vorsichtshalber auf die hinterste Bank. Denn als Calvinist hatte er gelernt, dass die katholische Messe das größte Sakrileg sei, das ein Mensch begehen könne, nämlich Christus von Neuem opfern zu wollen. Und noch immer war ihm nicht klar, ob es nicht tödlich gefährlich sei, sich anbetend hinzuknien, wie alle anderen ringsum. In dem Gottesdienst fand er dann alles wieder, was er als wichtig und mehr noch als wahr erkannt hatte. In Lesungen und Gebeten breitete die Heilige Schrift sich vor ihm aus, und er spürte, dass genau dies hier ihr eigentlicher Ort war. Außerdem umfasste die Eucharistiefeier alles, was er über den Bund Gottes mit den Menschen wusste. In ihr begegnete ihm der Bund in seiner endgültigen Gestalt. Als er dann bei der Elevation auf die gewandelte Hostie schaute, fielen die letzten Bedenken und Zweifel von ihm ab. Und er betete: Mein Herr und mein Gott, du bist es wirklich. Und wenn du es bist, dann möchte ich volle Gemeinschaft mit dir haben. Sofort. Ich will nichts zurückhalten. Und dann fiel ihm sein Versprechen ein. 1990. So erzählte er niemandem etwas von seinem Erleben, aber er kehrte Tag für Tag in die Kapelle zurück. Und nach 2 Wochen hatte er sich verliebt, wie er sagt. Es war eine tiefe, persönliche Liebe zu dem Herrn, der da in der Eucharistie gegenwärtig war. Und zugleich sah er sich mit einer neuen Familie beschenkt. Er kniet unter den Gläubigen, den Brüdern und Schwestern der einen Bundesfamilie Gottes und er weiß, dass Christus von ihm in der Kommunion empfangen werden will. Eine halbe oder auch eine ganze Stunde bleibt Scott nach jeder Messe in der Kapelle zurück, im Angesicht dieser heiligen Gegenwart und betet den Rosenkranz mit der Bitte, Gott möge ihm in dieser ausweglosen Lage seinen Willen zu erkennen geben. Und dann war es, als würde ein Vorhang vor ihm aufgerissen. Völlig unerwartet ließ sein Freund Gary Matatich ihn 2 Wochen vor Ostern wissen, er und seine Frau Leslie würden in der Osternacht in die katholische Kirche aufgenommen. Gary, der doch erst durch Scott auf diesen Weg gelockt worden war, hatte ihn also überholt. Vor ihm selbst aber dehnten sich noch endlose 4 Jahre. Er empfand das als ungerecht, bis ihm im Gebet deutlich wurde, dass es bei ihm lag, die Wartezeit abzukürzen und bei dem einzigen Menschen, der ihn noch hindern wollte. Er musste Kimberly darum bitten, ihn von seinem Versprechen zu lösen. Kimberly zieht sich, bevor sie auf die Bitte ihres Mannes antwortet, ins Gebet zurück. Sie sieht ihren Mann in seiner Lauterkeit und erkennt, dass er in die Gefahr des Ungehorsams gegenüber Gott geriete, wenn er ihr zuliebe noch länger zögern würde. Und Gott, um jeden Preis zu gehorchen, ist auch für sie oberstes Gebot. Sie umarmt Gott und entlässt ihn aus der Verpflichtung, weiter zu warten. Aber in der Ehrlichkeit, die immer zwischen ihnen geherrscht hat, fügt sie hinzu, das kann ich dir sagen, ich habe mich noch nie so tief verraten gefühlt in meinem ganzen Leben, noch nie so verlassen. Als Jugendlicher hat es Gott nach seiner ersten Begegnung mit Christus seine Freunde verloren. An diesem Abend fragte er bedrückt, Herr, warum zeigst du mir deine Familie und nimmst mir meine eigene weg? Warum hast du mir deine Braut, die Kirche, geoffenbart und mir meine eigene genommen? Und es war ihm, als höre er die Antwort, ich rufe dich nicht trotz deiner Liebe zu Kimberly und den Kindern, sondern gerade wegen deiner und meiner Liebe zu ihnen. Du brauchst die Fülle der Gnade in der Eucharistie, damit ich sie durch dich lieben kann. Diese Zusage sollte ihn durch die nächsten schweren Jahre tragen. Scott Hahn trat in der Osternacht 1986 in die katholische Kirche ein und empfing voll übernatürlicher Freude und in natürlicher Trauer die Sakramente. Kimberly saß dank der klugen und herzenswarmen seelsorglichen Begleitung des zuständigen Pfarrers neben ihm in der Kirchenbank. Sie war angerührt von dem Ernst der Gläubigen und der Feierlichkeit des Gottesdienstes und bewegt von der unerwarteten Fülle wohlbekannter Schriftlesungen und Anklänge an jüdische Bräuche. Und zugleich war ihr, als ob sie sterben müsse, weil sie nie mehr mit Scott gemeinsam zur Kommunion gehen würde. Durch die Ehe ging von nun an ein Riss. Jedes Gespräch über geistliche Erfahrungen schmerzte Kimberly und endete deshalb in dogmatischen Streitigkeiten. Für die gemeinsamen calvinistischen Freunde war Scott zu einem Abtrünnigen geworden, einem Unberührbaren, dem man nicht einmal erlaubte, seine Ansichten zu äußern, geschweige denn sie zu begründen. Und die Katholiken an seiner Universität nahmen seine Konversion mit Gleichgültigkeit hin. Seine ursprüngliche Laufbahn als protestantischer Pastor und Lehrer hatte er aufgegeben und er wusste zeitweise weder, wie er seine Familie ernähren, noch wie er das Studium der katholischen Theologie fortsetzen sollte. Doch dann fiel ihm durch eine Fügung eine riesige Bibliothek voller Fachliteratur zu, über deren Besitz jedes Seminar glücklich gewesen wäre. Und außerdem wurde ihm die Stelle eines Theologieprofessors an einem College angeboten, dessen Präsident die ursprüngliche katholische Identität des Instituts wiederherstellen wollte. Die große innere Freude, die ihn seit der Osternacht erfüllte, suchte er zu verbergen, um Kimberly nicht zu verletzen. Aber sie brach doch immer wieder nach außen durch. Kimberly spürt die Veränderung und sie weiß, dass dieses neue Leuchten seinen Ursprung in der Eucharistie hat. Und sie empfindet es umso schärfer, als sie selbst all ihre Freude an der eigenen Erlösung verloren hat. In dieser Ehe wird beispielhaft und leibhaft der große Schmerz ausgetragen, den die Kirche seit der Spaltung durch die Reformation erleidet. Die ersehnte Einheit vollzieht sich vorerst nur in der gemeinsamen Teilhabe an der Qual und in dem Festhalten an der Liebe. Die Ehe ist nicht schwer, so hat es Gott es einmal von einem Priester gehört. Menschlich ist sie einfach unmöglich. Deshalb hat Christus sie zu einem Sakrament gemacht. Scotts Glaube an die Fruchtbarkeit des Sakramentes und Kimberlys Treue zu dem einmal gegebenen Versprechen erhielten diese Ehe in der Wurzel lebendig, obwohl sie zu sterben schien. Kimberly blieb bei ihrem Mann, auch als Freunde ihr die Trennung nahelegten, und sie fand den Mut, auf seinen Vorschlag hin einen Bibelkurs zu besuchen, den er in der katholischen Gemeinde hielt, und so einfach seiner Argumentation zuzuhören, ohne gleich in ein Streitgespräch zu geraten. Genauso wie zuvor er, muss sie nun entdecken, dass in der Bibel anderes steht, als sie bisher geglaubt hat. Was ist das Fundament der Wahrheit, fragt Scott. Doch die gewohnte Antwort, das Wort Gottes, hat keine uneingeschränkte Gültigkeit mehr. Denn in seinem ersten Brief an Timotheus schreibt der Apostel Paulus, dass die Kirche des lebendigen Gottes eine Säule und Grundfeste der Wahrheit sei. Scott behauptet tatsächlich, dass die Bibel ihn zum katholischen Glauben geführt habe. Aber die Bibel gehört doch Kimberly. Sie ist die Grundlage ihres Glaubens. Ganz unerträglich aber war es für Kimberly, dass der Katholizismus in ihr eigenes Haus einzudringen begann. Sie konnte Kruzifixe, sie konnte Rosenkränze nicht ertragen, sie konnte es nicht ertragen, dass Gott vor dem Gebet ein Kreuzzeichen machte. Und er verbarg die Andachtsbilder, er verbarg Kruzifix und Rosenkranz in seinem Arbeitszimmer, um sie nicht zu verletzen. Um sie in ihrer Not nicht allein zu lassen, ging er sonntags nicht nur in die Heilige Messe, sondern begleitete außerdem mit der besonderen Erlaubnis des katholischen Pfarrers die Familie in den presbyterianischen Gottesdienst. Für Kimberly war es vom Elternhaus her selbstverständlich, dass ihre Kinder in erster Linie Gott gehörten und dass es die Berufung des Mannes war, die Familie geistig zu führen. Und damit aber verstand es sich auch für sie von selbst, dass die Kinder katholisch erzogen werden müssten. Ganz gleich, wohin ihr eigener Weg sie führen mochte. Und doch hatte dieser Tatbestand sie in eine so tiefe Verzweiflung gestürzt, dass sie sich eine Zeit lang weigerte, noch mehr Kinder für den Papst in die Welt zu setzen, bis sie sich schließlich von Neuem ganz dem Willen Gottes überließ.
Frau Dr. Helga Böse spricht über die Konversion von Scott und Kimberly Hahn. Heute ist der zweite und letzte Teil der zwei Sendungen.
Zu Weihnachten 1986 erhielt sie die Gewissheit, dass sie wieder ein Kind empfangen hatte. Und von innen her stieg der Gedanke, Kind der Versöhnung, in ihr auf. Und in den folgenden Monaten rang sie darum, sich für die katholische Taufe für dieses Kind zu entscheiden. Und es hat sehr, sehr viel gekostet. Ihr Mann war war äußerst überrascht, als sie ihn eines Tages in aller Ruhe und wirklich mit der Freiheit des Herzens bitten konnte, doch mit dem katholischen Pfarrer schon mal über die Taufe des Kindes zu sprechen, das noch gar nicht geboren war. Doch die Traurigkeit blieb, so dass Kimberly kurz vor der Geburt von ihrem frommen Vater, dem presbyterianischen Pastor, dem sie zutiefst vertraute, gefragt wurde, ob sie dennoch täglich das Gebet spreche, das er selbst jeden Tag betete. Herr, ich will gehen, wohin du willst, dass ich gehen soll. Ich will tun, was du willst, dass ich tun soll. Ich will sagen, was du willst, dass ich sagen soll. Und ich will loslassen, was du willst, dass ich loslassen soll. Und er war erschrocken über ihre heftige Antwort. Nie, ich habe Angst davor. Ich habe Angst, dass wenn ich das Gebet bete, ich vielleicht römisch-katholisch werden muss. Aber das will ich nie und nimmer. Der Vater erklärte ihr, dass es in dem Gebet nicht um eine bestimmte Entscheidung gehe, sondern um die grundlegende Hingabe an den Willen Gottes. Und dass sie die verweigern könnte, das mache ihm weit mehr Sorge als ein Eintritt in die katholische Kirche. Das Gebet bedeutet, so sagte er, dass Jesus Christus entweder der Herr deines ganzen Lebens ist oder dass er überhaupt nicht dein Herr ist. Wenn du das Gebet nicht beten kannst, dann bitte so lange um die Gnade, es beten zu können, bis du es kannst. Öffne ihm dein Herz, du kannst ihm vertrauen. Und Kimberly betete jeden Tag, 30 Tage lang, so steht es in ihrem Gebetstagebuch, Gott, gib mir die Gnade, das Gebet beten zu können. Sie betete mit einem unermesslichen Vertrauen auf ihren Vater, der ihr in der Übereinstimmung von Glauben und Leben immer ein Vorbild war. Und sie betete zugleich voller Angst davor, dass sie gezwungen sein könnte, ihren Verstand wegzuwerfen und ihr Herz zu verleugnen. Als es ihr endlich gelingt, das Gebet zu sprechen und alle Konsequenzen, die sich daraus ergeben könnten, einfach Gott zu überlassen, da springt die Freude in ihr auf und das Bewusstsein der Freiheit. Sie erkennt auf einmal, dass sie selbst den Käfig gebaut hat, in dem sie bis dahin gefangen war. In ihr erwachen die Lust und der Wille, von Neuem zu studieren, sich ernsthaft mit den strittigen Fragen zu beschäftigen und ohne Vorurteile nach den Plänen Gottes für sie selbst und für ihre Familie zu forschen. Im August 1987 wurde ihre erste Tochter geboren. Bei der Taufe ließ Kimberly sich innerlich auf die katholische Liturgie ein, soweit sie nur konnte. Und sie erschien ihr wunderbar. Denn die Gebete umfassten alles, was auch sie für ihr Kind wünschte. Die Taufe der kleinen Hannah weckte in Kimberly das Gefühl, dass sich ihr Leben neu ausrichtete. Und zugleich markierte sie einen Wendepunkt im Verhalten Scotts ihr gegenüber. Er war erfüllt von seiner beruflichen Arbeit, die einen weiteren Umzug der Familie erforderte, und von Reisen zu den verschiedensten Theologenkonferenzen. Alte Freunde, die die Verbindung zu ihm abgebrochen hatten, waren seinen theologischen Argumenten nachgegangen und suchten ihn nun als Gesprächspartner auf ihrem Weg zur Konversion. Kimberly wurde ganz selbstverständlich in diesen Gedankenaustausch eingebunden, aber Scott verfolgte nicht mehr die Absicht, sie zu bekehren. Aus Liebe zu ihr war er bereit, sich zu fügen, auch wenn sie niemals katholisch werden sollte. So durchwanderte Kimberly allein und beinahe unbemerkt von Scott den Dschungel der Hindernisse auf ihrem Weg nach Rom, bis die Barrieren fielen, eine nach der anderen, in ihrem Verstand und in ihrem Herzen. Gerade in den Diskussionen mit protestantischen Freunden begann sie ihren Mann besser zu verstehen und die Begriffe Eucharistie und Transsubstantiation fingen an, leise zu leuchten. Und die Art der Fragen, die sie beschäftigten, wandelte sich. Wie konnten Katholiken zum Beispiel so schnell nach der Kommunion die Kirche verlassen? Wenn sie wirklich glaubten, dass sie den Herrn der ganzen Welt empfangen hatten, ihn, der sein Leben hingegeben hatte für ihre Erlösung, wieso nahmen sie sich nicht die Zeit, dem Gastgeber für dieses unfassbare Geschenk zu danken? Aber dann erlebte sie eine eucharistische Prozession und sah erwachsene Männer und Frauen auf die Knie fallen, als das Allerheiligste an ihnen vorbeigetragen wurde. Und sie dachte, ja, vor dem König der Könige muss man niederknien. Aber wenn es nun doch nicht Jesus war in der Monstranz, dann war das Götzendienst und zutiefst verwerflich. Noch wusste sie nicht sicher, was sie glauben sollte, und angesichts dieser Zweideutigkeit erinnerte sie sich an die Aussage Scotts, dass die katholische Konfession anders sei als jede sonst, nämlich entweder wahr oder teuflisch. Das größte Hindernis aber blieb Maria. Zwar gewann Kimberly langsam ein theoretisches Verständnis für ihre Rolle im Glauben der Katholiken, aber ihr selbst gelang es nicht, zu ihr zu finden. Weil Scott in den Berichten über seine apostolische Tätigkeit alles ausklammerte, was Kimberly bedrängen konnte, begegnete sie der Wucht seines ausgereiften Glaubens zum ersten Mal 1989, und zwar durch zwei Radiokassetten, die bald über das ganze Land verbreitet wurden. Die eine enthielt eine Diskussion zwischen Scott Hahn und einem international bekannten protestantischen Professor für systematische Theologie und Apologetik über die Themen Sola Fide und Sola Scriptura. Atemlos verfolgte Kimberly das dreistündige Gespräch und brachte am Ende nur die Worte heraus: Das ist ja unglaublich, was ich da gehört habe. Daraufhin gab ihr Scott die zweite Kassette, die bald öffentlich nur noch die Kassette genannt werden sollte. Und zum ersten Mal hörte Kimberly ihn im Zusammenhang über seine Konversion berichten, wie er es bereits vor vielen Zuhörern getan hatte. Doch erst das Erleben tiefen Leids in demselben Jahr brach Kimberly von innen her auf und ließ ihren Blick frei werden für Gestalt und Wesen der Kirche und auch für die Mutter Gottes. Sie erlitt zwei Fehlgeburten im Januar und im Dezember 1989. Und zu Ostern musste die anderthalbjährige Hannah ins Krankenhaus, weil ihr kleiner Körper vom Austrocknen bedroht war. Die Leere und Einsamkeit, die Kimberly während ihrer eigenen, zum Teil langwierigen Erkrankungen empfand, die Trauer über den Tod der Ungeborenen, mit denen jedes Mal auch ein Teil von ihr selbst gestorben schien, ließen sie das Gebet wie eine Angel auswerfen. Früher auswendig gelernte Schriftstellen fielen ihr ein und aus ihnen stieg vor ihren inneren Augen ein neues, großartiges Bild von der Gemeinschaft der Heiligen auf. Während ihre Sehnsucht das gestorbene Kind im Himmel sucht, erkennt sie, dass die Glückseligkeit des Himmels nicht nur, wie sie bisher gemeint hat, aus der erfüllten Beziehung jedes Einzelnen zu Jesus hervorgeht, sondern auch aus der Gemeinschaft der Glaubenden untereinander, der Toten und der Lebendigen. Sie alle traten nun mit ihrem Mitleid und ihren Gebeten für Kimberly ein. Und am mächtigsten war die Fürsprache der einen, der ganz Vollkommenen, die Fürsprache der Mutter Jesu. Es wurde auf einmal leicht und fast selbstverständlich, sich in all der eigenen Not und dem Schmerz an Maria zu wenden, die auf so furchtbare Weise ihren Sohn verloren hatte. Kimberly konnte schließlich mit Freude daran denken, dass die beiden verstorbenen Kinder zu einem Schatz im Himmel geworden waren, denn in ihnen hatte Gott der Familie zwei besondere Fürsprecher geschenkt. Auf dem Krankenbett erschloss sich Kimberly auch die stille Macht des Kruzifixes, dessen Anblick sie vorher gemieden hatte. Sie fühlte, wie das ungeheure Leiden Jesu ihr Leid umfasste, ihm ein Maß gab und es damit in ein anderes, in das rechte Licht rückte. Diese erste Erfahrung vom Sinn des Leidens aus der Perspektive der Ausgelieferten wurde entscheidend ergänzt durch die erlebte Notwendigkeit, selbst Leid verursachen zu müssen. Als die kleine Hannah erkrankte, nahm Kimberly im Krankenhaus Tag und Nacht an ihrer Pflege teil. Das Fieber musste mit kalten Tüchern bekämpft werden, unter denen das Kind litt. Es schrie die Mutter um Hilfe an. Sie aber musste ihm Schmerzen zufügen, um es zu heilen. Und sie weinte für beide. Zugleich aber vollzog sich in ihr selbst ein tieferer Heilungsprozess. Ihr war, als legte Gott seine Hand auf ihre Schultern und sagte: Merkst du, wie sehr ich dich geliebt habe, meine Tochter? Ich habe dir Schmerzen verursacht, um dich gesund zu machen, um dich an mich zu ziehen. Um mehr über den katholischen Glauben zu erfahren, besuchte Kimberly schließlich einen Kurs für Konvertiten und nahm an der Vorbereitung ihres ältesten Sohnes auf die Erstkommunion teil. Sie dachte nach über einen Eintritt in die Kirche zu Ostern, aber die Entscheidung zögerte sie hinaus, bis zum Aschermittwoch. Da wurde ihr im Gebet um die richtigen Fastenvorsätze klar, dass sie statt der Schokolade und der Süßigkeiten sich selbst aufgeben sollte, dass der Herr sie in der Kirche und an seinem Tisch haben wollte. Aller Widerstand zerstob vor einem Übermaß an Freude, die sich in einem vierstündigen Lob- und Dankgebet verströmte und in einen tiefen inneren Frieden mündete. Scott war in diesen Tagen in Kalifornien auf einer nationalen Konferenz über Wege der Glaubensverbreitung. Viele Anwesende kannten die Kassette und wollten von ihm wissen, wo Kimberly denn jetzt stehe. Und er merkte beschämt, dass er ihnen nichts Genaues darüber sagen konnte. Als er am Abend mit ihr telefonierte, erzählte er ihr davon in einem möglichst beiläufigen Ton und fragte, ob er den Konferenzteilnehmern etwas ausrichten solle. Kimberlys Antwort verschlug ihm die Sprache. Sag ihnen, gestern am Aschermittwoch wurde es mir nach langem Nachdenken und Gebet klar, dass Gott mich ruft, zu Ostern nach Hause zu kommen. Von da an wurde das gesamte Leben neu und groß, erfüllt von der Freude auf die gemeinsame Arbeit für Gott, für die Kirche und die Verkündigung des Glaubens. Ein Jahr lang hatte Kimberly schon an die Verwandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Jesu Christi geglaubt. Doch erst jetzt überfiel sie ein solches Verlangen nach der Kommunion, dass sie morgens mit dem Gedanken daran aufwachte und abends damit einschlief. Die Bedenken gegenüber der Beichte waren zerschmolzen und sie wartete voller Sehnsucht darauf. Das Rosenkranzgebet öffnete ihr eine neue Sicht auf die Kirche und erweckte eine tiefe Liebe zu ihr. Maria, die Heiligen und die Sakramente behinderten keineswegs wie Straßensperren den Zugang zu Gott, wie sie es gelernt hatte. Die Katholiken hatten vielmehr Jesus leibhaftig in ihren Kirchen gegenwärtig. Das begriff sie staunend, als sie vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten kniete. Ja, mehr noch. Ich zitiere, sie betrachteten sich selbst als lebendige Tabernakel, wenn sie die Eucharistie empfangen hatten. Und weil die Eucharistie Jesus selbst ist, strahlen all die reichen Lehren der Kirche von ihm in der Mitte aus, so wie die wunderschönen Goldstrahlen von der Hostie in der Monstranz. Ende des Zitats. In der Osternacht 1990, die sie einmal voll Angst und Abwehr für die Konversion ihres Mannes vorgeschlagen hatte, wurde Kimberly im Beisein ihrer presbyterianischen Eltern in die katholische Kirche aufgenommen. Danke sehr.
Ein Vergeltgott an Frau Dr. Helga Böse für ihr Referat, die Konversion und den Weg von Scott und seiner Frau Kimberly Hahn. Wir wünschen Frau Dr. Helga Böse Gottes Segen und alles Gute. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten die Geschichte der Konversion von Scott und seiner Frau Kimberly Hahn. Es lohnt sich, die zwei Sendungen auf Podcast nochmals anzuhören. Und nutzen Sie das Angebot, den Link mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten zu teilen. Ihr Radio Gloria-Team wünscht Ihnen mit dem weiteren Programm Gottes Segen und viel Freude. Es verabschiedet sich bei Ihnen Ihre Andrea Marti.